Lola Randl arbeitet als Regisseurin und Drehbuchautorin für Kino und Fernsehen. Von ihr gibt es die Fernsehserie Landschwärmer. Andere Filmtitel sind Die Erfindung der Liebe oder mein Lieblingstitel Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? 2018 hat Lola Randl dann ihre Langzeit-Doku Von Bienen und Blumen über ihr Experiment in der Uckermark herausgebracht. Sie hat ja dort Haus und Garten gekauft in einem Ort namens Gerswalde. Und daraus hat sich dann so eigentlich, soweit ich verstanden habe, anfangs ungeplant, aber so nach und nach hat sich daraus ein Nachhaltigkeitsprojekt entwickelt. Über wie viele Jahre haben Sie die Langzeit-Doku gedreht?
Ach, nur über vier.
Über vier
Jahre?
Das
ist ja gar kein, das höre ich ja zum ersten Mal, Langzeit-Doku.
Aha.
Ja, ja.
Ist nicht meine Erfindung, nee. Sondern das kam irgendwie in einem Gespräch mit Ihnen vor.
Ach so.
Ja.
Habe ich das gesagt? Ja.
Kann sein, ja.
Das
ist und jetzt gibt es zu dieser Dokumentation auch das Buch mit dem Titel Der große Garten. Sie sehen es hier vorne. Ein Garten, der für sehr vieles steht. Das wird jetzt sicher in den Gesprächen auch noch vorkommen. Das Buch ist in kleinen handlichen Prosaabsätzen geschrieben mit Titeln, so wie Maulwürfe, Regenwürmer, Schmetterlinge oder auch andere Titel. Es gibt dann ein ausführliches Inhaltsverzeichnis hinten, wo man dann das auch nachschlagen kann. Es ist ein Buch wirklich über Gott und die Welt und das passt ja auch alles in einen großen Garten. Ich möchte jetzt gar nicht mehr dazu sagen, sondern überlasse Ihnen das Publikum und wir danken Ihnen, dass Sie hier sind, um zu lesen.
Dankeschön. Also ich sollte ja noch jetzt meine Lesung ein bisschen einbetten und mich. Und zwar fange ich vielleicht damit an, also ich werde ja dann häufig gefragt, ob das autobiografisch ist. Und es ist ein bisschen absurd, die Frage, weil es ist schon irgendwie sehr autobiografisch und trotzdem kommt es mir immer gar nicht so vor als den Punkt. Und gestern habe ich nämlich herausgefunden bei diesem sehr eloquenten Landrat, der muss es gewesen sein, der hat dann ein Franz Tumler-Zitat gesagt, sowas wie, es kann nicht das Zitat sein, weil das wäre wirklich zu einfach, der Autor ist die Romanfigur. Und dann dachte ich, hatte ich dieses Aha-Erlebnis jetzt mal. Jetzt glaube ich nicht, dass das Zitat so war, der Autor ist die Romanfigur, das habe ich jetzt nur und der Landrat ist auch nicht mehr da, deswegen, vielleicht hat es aber auch jemand anderes gesagt. Punkt um, erstens würde ich gerne noch auf dieses Zitat kommen, das für mich dann so eine Erlösung war. Wer weiß es? Keiner. Egal. Zu meiner Lesung, das hat diese Gartenenzyklopädie hat eben fast 500 Kapitel und ich suche immer andere aus und es ist immer eine neue Zusammenwürfelung, also habe ich sie so noch nie vorgetragen und ich bin selber immer gespannt. Jetzt fange ich an zu lesen. Pastinake. Das Einzige, was im Moment im Garten wächst, ist die Pastinake. 2,5 Reihen Pastinaken stehen da im tiefsten Winter. Ihr Grün ist abgestorben, aber unter der Erde hält sich beständig die weiße Wurzel. Es ist eigentlich ziemlich viel dran an einer solchen Rübe. Genau genommen ist die Pastinake aber gar keine Rübe, sondern ein Pastinak, ein Gewächs aus der Familie der Pastinaken. Diese Familie hat 14 Mitglieder. Wenn man die Pastinake aus der Erde zieht, duftet sie und wenn man sie kocht, schmeckt sie süß. Aber man kann sie nicht zu oft essen, denn auf einmal mag man sie dann nicht mehr. Dann isst sie einem auf einmal zu viel. Dann kann es passieren, dass die Pastinaken, die einem zu viel sind, in den Keller kommen und man sie dort vergisst. Ganz langsam werden sie dann immer kleiner und schrumpeliger und wenn man sich wieder an sie erinnert, haben sie vielleicht schon ausgetrieben und wollen neue Pastinaken werden. Aber schmecken tun sie trotzdem noch. Dann fragt man sich, wie man sie so lange vergessen konnte, wo sie doch so wunderbar sind. Manche sagen der Pastinak, andere die Pastinake. Ich sage die Pastinake. Die 2,5 Reihen Pastinaken, die jetzt noch da stehen, stecken nun schon seit 7 Monaten in der Erde. Die Pflanze ist schon lange abgestorben und liegt braun und vertrocknet auf dem harten Winterboden. Aber die Wurzel ist frostfest. Alles, was der Pastinake geblieben ist, befindet sich jetzt in der Rübe. Ich denke, es ist die beste Zeit, sie herauszuholen. Aber ich sollte vielleicht erst noch fragen. Das sind ja eigentlich die Pastinaken von meiner Mutter. Nur weil ich jetzt ein Gartenbuch schreibe, darf ich noch lange nicht ihre Pastinaken ernten. Ich ernte nur eine einzige, das merkt sie gar nicht, und die schenke ich dem Liebhaber. meine Mutter. Meine Mutter schüttelt den Kopf über mein Vorhaben, ein Gartenbuch zu schreiben. Besser als jeder andere weiß sie, dass ich viel zu wenig Geduld für den Garten habe. Ich habe ihr gesagt, mein Analytiker hätte gesagt, dass ich das tun soll. Aber ich bin unsicher, ob sie es glaubt. Zumindest hat sie seitdem nichts mehr gesagt. Meine Mutter war ihr ganzes Berufsleben lang Landschaftsarchitektin. Das war zu der Zeit, als man nur einen Beruf hatte und den meistens sein ganzes Leben lang. Seit ich meine Mutter kenne, verbringt sie mehrere Stunden am Tag im Garten. Ich denke, sie muss das einfach tun. Es handelt sich um eine schwere Form von Leidenschaft. Ich hatte noch nie die Ruhe, meiner Mutter beim Gärtnern zuzusehen. Sobald sie anfängt, vom Garten zu erzählen, war ich innerhalb weniger Sekunden verschwunden. Das ging ganz automatisch. Nun ist meine Mutter 73 und ich 37 und ich stehe neben ihr mit einem Stift und einem Zettel. Sie schüttelt den Kopf und denkt, das wäre mal wieder eine meiner Ideen. Und da hat sie natürlich auch recht. Der Garten. Ein Garten ist ein eingefasstes Grundstück, auf dem Pflanzen und oder Tiere gehalten werden. Man kann auch auf die sichtbare Einfassung verzichten und sie sich nur denken. Die Grenze, ob mit oder ohne Einfriedung, ist die der Kultivierung, also die durch Menschenhand auferlegte Struktur und Ordnung, die den Garten von der wilden Natur trennt. Da es bei einem Garten auch immer darum geht, einen Frieden herzustellen, den es sonst nicht gibt, macht eine Einfriedung durchaus Sinn. Diese Abschirmung kann man mit einer Mauer, einem Zaun, einer Hecke oder anderem Schutz oder Sichtschutz herstellen. Das einzige Gewerbe außer der Landwirtschaft in unserem Dorf ist ein Sichtschutzmattenhersteller. Er hat sich eine Methode überlegt, wie Plastikröhrchen, die er aus Plastikabfall von Plastikfenstern herstellt, mit einem Draht aneinander gewoben werden und so eine wunderbare Sichtschutzmatte in verschiedenen Farben ergeben. Zudem ist diese Sichtschutzmatte leicht, preiswert und auch sehr, sehr lange haltbar, wenn man pfleglich mit ihr umgeht. Einen Garten legt man an, um einen Ertrag zu erwirtschaften, sich zu ernähren, sich zurückzuziehen, sich zu entspannen oder auch aus therapeutischen Gründen. Der Garten als Therapeut kann einen beschäftigt halten und man kann sich ein Beispiel nehmen an den Pflanzen und Tieren, die gar nicht so viel grübeln und er kostet vergleichsweise wenig. Ein Garten ist immer ein Kampf zwischen den eigenen Vorstellungen und den äußeren Gegebenheiten. Hermann und Irmgard. Ich und der Mann hatten noch nicht mal die Kisten ausgepackt, da klopfte eine resolute Frau an die Tür und sagte, sie würde gerne bei uns sauber machen, denn wir hätten uns da ja ein sehr großes Haus zugelegt. Außerdem hätte sie auch schon bei Herrn von Arnim sauber gemacht und der sei sehr zufrieden gewesen. Irmgard ist klein, kugelrund und hat einen sehr großen Busen. Sie weiß alles, was im Dorf passiert und schaut jeden Mittag eine Seifenoper, in der Menschen sich betrügen. Hermann ist ihr Mann, schon seit 49 Jahren. Hermann war Irmgards erster Freund, da war sie 16 und er schon 24 und an ihrem 18. Geburtstag haben sie geheiratet und sind zusammengezogen. Die Liebe auf den ersten Blick ist immer noch die beste Liebe, sagt Irmi. Hermann und Irmi stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf. Sie machen das so, weil sie das immer so gemacht haben. Die meiste Zeit ihres Lebens haben Hermann und Irmi bei der LPG im Stall gearbeitet. Seit sie Rentner sind, haben sie eine große Leidenschaft für ihren Garten entwickelt. Erst waren es nur ein paar Beete für den Eigenbedarf. Aber weil das Grundstück hinter ihrem gemieteten Haus noch ganz weit runter geht, haben sie immer weitergemacht und immer mehr Beete angelegt und Gewächshäuser und Kaninchenställe und einen Auslauf für die Bräuler und Enten und ein Plumpsklo und. Jetzt hat Irmi keine Zeit mehr, bei uns zu putzen. Mit Beständigkeit und großer Ordnungsliebe schleppen sie ihre üppigen Körper von morgens bis abends über das Gelände und haben bald jeden Fleck bewirtschaftet. Immer mehr Leute aus der großen Stadt halten vor Hermann und Irmis Haus, wo Irmi auf ein Schild Gemüse und Blumen geschrieben hat. Die Leute aus der Stadt klingeln und möchten Gemüse und Blumen kaufen, weil ihnen das Gemüse aus Hermann und Irmis Garten authentischer vorkommt als anderes Gemüse. So möchte ich auch, dass mein Leben ist, sage ich meiner Therapeutin. Dann würde ich immer um 5 Uhr aufstehen und wüsste genau, was zu tun ist. Meine Therapeutin schaut mich nur freundlich an und fragt dann, ob ich meine Achtsamkeitsübungen gemacht habe. Analytiker. Mein Analytiker hat natürlich nicht gesagt, dass ich ein Gartenbuch schreiben soll. Mein Analytiker hat gesagt, dass ich besser zu einer Analytikerin gehen sollte und wir haben uns von da an nur noch getroffen, um Sex zu haben. Das war, als ich noch in der Stadt lebte. Dass ich aufs Land gezogen bin, konnte er nicht verstehen. Ich habe versucht, es ihm zu erklären, aber es hatte keinen Sinn. Manchmal schickt er mir noch Nachrichten und ganz ab und zu besuche ich ihn. Aber eigentlich gehe ich jetzt zu einer freundlichen und ausgeglichenen Therapeutin. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Ich muss immer, also es ist wichtig, dass schon das Gleichgewicht zwischen Mensch, Tier, Pflanze stimmt. Jetzt habe ich die Therapeutin hier gestrichen, um besser mal eine Pflanze und ein Tier zu bringen. Und gehe gleich zur Explosion. Explosion. Explosion meint das plötzliche Freiwerden von Energie. Die Knospe kann die Energie nicht länger halten, muss aufplatzen und die Energie freigeben. Grund für die Explosion ist die ansteigende Temperatur. Über Nacht ist das Gras bis über die Knöchel gewachsen und der Raps ist schon einen halben Meter hoch. Überall liegen Duftwolken in der Luft. Der Übergang von der Knospe zur Blüte, also die Pubertät, dauert bei den Pflanzen oft nur ein paar Minuten. Die Blüte ist dann das Geschlechtsorgan der Pflanze, das sie in die Luft hält und hofft, dass irgendetwas passiert. Das weibliche Geschlecht ist das Fruchtblatt und das männliche das Staubblatt. Außenrum stehen die Kelchblätter. Sie umrahmen das Geschlechtsorgan und sind ein guter Landeplatz für Insekten. Jetzt kommt gleich Bienen 3. Damit haben wir natürlich Bienen 1, 2 ausgelassen, aber so ist es eben. Bienen 3. Der Schwanz des Drohnen ist während seines normalen Lebens in den Körper hineingestülpt. Erst wenn der Drohnen eine Erektion bekommt, fährt sich der Schwanz aus und die gesamte Körperflüssigkeit geht in den Schwanz hinein. Wenn er dann gekommen ist, weil er der war, der es geschafft hat, wird ihm der Schwanz durch eine Art Explosion vom Leib gerissen, sodass der Schwanz in der Königin stecken bleibt und der Drohnen tot vom Himmel fällt. Solange der Schwanz von dem Drohnen noch in der Königin steckt, kann kein anderer Drohnen kommen und sein Glück versuchen. Dann hat die Königin ein bisschen Ruhe. Schließlich ziehen die Arbeiterinnen den Schwanz aus ihr heraus und es geht wieder von vorne los. Ungefähr noch 7 Mal passiert das und dann hat die Königin genügend Sperma für ihr ganzes Leben und kann abertausende Arbeiterinnen und ein paar tausend neue Drohnen zeugen. Je wärmer es wird, desto mehr Eier legt die Königin. Sie sitzt im Stock und legt den ganzen Tag Eier. Zwischendurch wird sie gefüttert und bei Laune gehalten. Die Drohnen, die nicht zum Zug kommen, die mit dem unvollständigen Gefühl, fliegen noch ein bisschen hin und her. Manchmal setzen sie sich auf eine Blume und machen mit dem Nektar rum, aber eigentlich wissen sie, dass sie nicht zum Bestäuben und nicht zum Nektarsammeln da sind. Aber warum nur dürfen sie nicht mehr in den Bienenstock hinein? Schuld. Natürlich schleiche ich mich zum Hinterausgang raus, weil ich weiß, dass ich schuldig bin. Natürlich wäre ich lieber nicht schuldig und deswegen tue ich auch manchmal einfach so, als wäre ich nicht schuldig. Aber letztendlich können ja nur die anderen entscheiden, ob man schuldig ist oder nicht. Aber irgendwie hält einen die Schuld auch zusammen. Die einen für schuldig halten und den Schuldigen oder auch zwei Schuldige. Wenn ich mich nicht schuldig fühlen würde und deswegen auch nicht zum Hinterausgang hinausschleichen würde, sondern zur vorderen Tür hinausginge und sie mich ganz eindeutig sehen würden und endlich wissen müssten, was sie schon immer gewusst haben, müssten sie wirklich böse werden. Es ist also eine Art von Übereinkunft. Ich schleiche mich zum Hinterausgang hinaus und fühle mich schuldig, sie sehen mich, aber tun so, als würden sie mich nicht sehen. Den Schein wahren nennt man das. Wenn man nicht den Schein wahrt, dann muss man verurteilt werden. Aber wenn man den Menschen die Möglichkeit lässt, etwas nicht zu sehen, obwohl sie es natürlich doch sehen, dann muss keiner reagieren, sondern sagt einfach, ich habe es nicht gesehen und alles ist gut. Als der Liebhaber noch ein ganz und gar heimlicher Liebhaber war, war das in mancher Hinsicht viel einfacher. Da gab es ihn offiziell gar nicht und damit gab es offiziell auch kein Problem und ich konnte ganz einfach zum Vorderausgang hinausgehen. Schädlinge. Tiere verstehen keine Schuldzuweisung. Das heißt, den Schnecken ist es egal, für wie schuldig meine Mutter sie hält. Vielleicht kam es auch deswegen so weit, dass meine Mutter schließlich zum Schneckenkorn griff, weil sie ihre Schuld kein bisschen angenommen haben. Schon viele Nächte konnte meine Mutter wegen der Schnecken schlecht schlafen. Dann lag sie um 4 bereits wach im Bett und dachte an die Schnecken auf ihren Salatblättern. 2 Stunden später war sie im Garten und sammelte die Schnecken ab, schnitt sie vor Ort mit der Schere in 2 und ließ die 2 Schneckenhälften auf den Boden fallen. Andere Gärtner stellen Bierfallen auf und schlafen durch. Wenn sie dann am nächsten Morgen in den Garten kommen, ist ihr Eimer Bier voller ertrunkener Schnecken. Paradies. Obwohl der Schädling ein Schädling ist, ist er Teil des Paradieses. Er ist Teil der Natur und kann nicht von ihr getrennt werden. Der Mensch hat es da schwerer. Er ist Teil der Natur und trotzdem von ihr getrennt. Allerdings ist er selbst schuld, weil er hat sich das mit dem Paradies ja überhaupt erst ausgedacht. Hätte er es sich gar nicht ausgedacht, würde es das Paradies gar nicht geben und er wäre auch nicht getrennt davon. Aber jetzt, da er ausgeschlossen daneben steht und alles betrachtet, wie alles so ist, stellt er fest, dass er ein großes Problem hat. Er hat das Bedürfnis, das Problem zu lösen, fragt sich nur wie. Jeder Mensch muss das herausfinden, ganz für sich allein, ob mit einem Therapeuten oder einem Analytiker. Keiner kennt den Weg, den er gehen muss, im Voraus, so wie die Bienenkönigin. Aber so ist das eben, er ist ja auch ein Mensch und keine Bienenkönigin. Sein Leben lang wird er damit beschäftigt sein, ein Problem zu lösen, das es vermutlich gar nicht gibt. Das macht den Menschen ein bisschen wütend und er bekommt Lust, die Pflanzen und Tiere zu unterdrücken. Wenn er schon nicht Teil davon sein kann, will er sich die Natur zumindest unterwerfen. Er erfindet eine Geschichte, in der ihn jemand aus einem nichtigen Grund aus dem Paradies ausschließt. Ab da gibt es auf der einen Seite das Paradies und auf der anderen Seite ihn. Das hält er dann für sein Schicksal und erklärt sich im Gegenzug zum Herrscher über Pflanzen und Tiere. Das ist schon auch nicht schlecht. Ein paar tausend Jahre geht das gut, aber dann kommen ihm Zweifel. Ist das wirklich okay so? Er hat auf einmal Angst, dass sich das Paradies an ihm rächen könnte. Vielleicht waren ein paar Dinge doch nicht ganz in Ordnung so. Er schläft schlecht und möchte lieber wieder zurückrudern. Er liegt wach und fragt sich, ob man sich das mit dem Paradies nicht noch einmal neu ausdenken und doch Teil davon sein kann. Kaulquappen 2. Ich sage dem Gustav, dass wir dringend die Kaulquappen freilassen müssen. Ich habe das in der Notfallanleitung für Eltern gelesen, deren Kinder Kaulquappen mit nach Hause bringen, also im Internet. Die Kaulquappen müssen dringend freigelassen werden, bevor sie ihren Rundschwanz verloren haben und auf einmal Frösche sind. Gustavs Kaulquappen haben mittlerweile Beine, aber immer noch einen Schwanz. Ich sage zu ihm, dass genau jetzt die Zeit ist, sie freizulassen. Ich sage ihm, dass die Frösche sonst niemals mehr wissen werden, wo ihre Heimat ist. Dass sie nicht wissen, wohin sie zurückkehren müssen, wenn sie sich später mal fortpflanzen wollen, weil es gar keinen Ort gibt, von dem sie aufgebrochen sind. Von dem Glas in unserem Wohnzimmer können sie ja nicht aufbrechen. Gustav sagt nichts, aber er hält sein großes Glas mit beiden Händen fest. Er will, dass bei ihm die Heimat der Frösche ist. Ich sage es dem Gustav noch einmal. Die heimische Haltung von Kaulquappen aus der Natur muss eine Notfallmaßnahme sein. Ich rufe sonst die Polizei. Regeln. Ich muss nur ein paar wirklich gute Regeln haben und diese Regeln dann auch befolgen, dann wird alles gut. Und wenn der Gustav dann diese Regeln auch noch befolgt, dann wird alles richtig gut. Ich sage, Gustav, jetzt gibt es gewisse Regeln. Erstens, wir hören zu und lassen einander ausreden. Zweitens, wir bespucken uns nicht. Drittens, wir lassen nur die richtigen Menschen in unser Leben. Gustav hört längst schon nicht mehr zu. Ich schreibe auf einen Zettel, montags Kefir, dienstags Bauchmuskelübungen, mittwochs Achtsamkeit, Donnerstag und Freitag Liebhaber, Samstag Familie und Sonntag Baustelle. Ich gucke die Liste noch einmal an und schiebe den Zettel dann unter den Stapel ungelesener Magazine. Ich muss dringend alle Abos kündigen. Der Gustav ist abgehauen und auf dem Weg zu Hermann und Irmi. Ich sehe ihn mit dem Fahrrad den Bürgersteig zum Ziegenwinkel entlang eiern. Hoffentlich kippt er nicht um. Er kippt nicht um, sondern schmeißt das Fahrrad in die Büsche und läuft an dem Gemüse- und Blumenschild vorbei durch den Hintereingang in Hermann und Irmis Wohnzimmer, wo in der Schrankwand über dem Fernsehfach das Süßigkeitenfach ist. Eine Regel leitet sich aus einer Regelmäßigkeit ab. Man macht etwas so und so immer wieder und dann wird daraus eine Regel. Damit die Regel weiterlebt, muss man sie immer weiter einhalten. Wenn etwas mal eine Regel geworden ist, dann muss man sich dafür nicht mehr rechtfertigen. Dann ist das eben so. Regeln müssen sein, wenn Menschen mit anderen Menschen zusammenleben wollen. Ja, jetzt, ich sage jetzt nichts, aber es hat eigentlich noch so verschiedene Zeitebenen und das ist das einzige Mal, jetzt gehe ich einmal kurz in die DDR-Zeit. Das gibt es häufiger, es gibt auch noch eine andere Zeit, aber ich will sie wirklich nicht verwirren, das ist schon verwirrend genug. Auflösung 2. Die Kühe waren über Nacht verkauft worden und dann wurden die Futtermittel abgeholt. Der Hermann war sich sicher, dass die Kühe nach dem Westen gebracht worden waren. Die Traktoren wollte keiner im Westen haben, aber sie waren trotzdem schnell weg. Nur das, was gar keiner haben wollte, auch im Osten nicht, stand noch lange herum. Die Irmi und der Hermann hatten einen Anruf gekriegt, dass sie am nächsten Tag mit Krankenkarte und Ausweis in der LPG vorbeikommen sollten. Dann wurde dort ein Formular ausgefüllt und dann waren sie von einem Tag auf den anderen alle arbeitslos. Der Gunther hatte sich bereits nach einer Woche totgesoffen. Also der hatte auch schon davor gesoffen, als sie alle noch im Stall gearbeitet hatten. Aber da konnte er eben nicht immer saufen, sondern musste die Flasche auch mal zwischendurch verstecken. Und manchmal hat die Irmi ihm die Flasche einfach weggenommen und versteckt und dann musste er sie lange suchen. Und dann wurde die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erfunden, zu der später nur noch ABM gesagt wurde. Es war ja auch allerhand aufzuräumen bei den LPGs, wo nur noch das rumstand, was keiner wollte. Und bevor die LPGs dann für 1 Euro verkauft wurden, mussten sie zumindest noch ein bisschen aufgeräumt werden. Später wurde aus der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, die man AGHMAE abkürzen hätte können, aber nur 1-Euro-Job nannte, weil man 1 Euro mehr bekam, als wenn man einfach nur so eine Stunde arbeitslos war. Auf jeden Fall war man raus aus der Statistik. Das Dorf. Das Dorf weiß alles. Ihm entgeht nichts. Nichts ist gering genug, um nicht beachtet zu werden. Und trotzdem gibt es eine Schwelle, unter der es sich nicht herumspricht. Wenn ich abends barfuß zum Auto gehe, um den Lachs zu holen, den der Mann immer aus der großen Stadt mitbringt, dann sieht das der Klaus und die Frau Schabjonke auch. Vielleicht auch die von der Fußpflege, aber der ist das egal. Dem Klaus und der Frau Schabjonke ist das auch egal, aber sie werden das zumindest abspeichern. Und so bleibt es irgendwo im kollektiven Unterbewusstsein liegen, wo es dann entweder für immer ruht oder, wenn sich ein Fall ergibt, wieder rausgeholt wird und es dann alle wissen. Das kollektive Unterbewusstsein in einem Dorf ist groß und da passt viel hinein. Es wird geboren und gestorben, verunfallt und fremdgegangen, gestohlen und gelogen, getrunken und gestritten und jeder weiß das, weil es ja über der Schwelle liegt, unter der es nicht jeder weiß. Aber dann muss man feststellen, dass das Unterbewusstsein so groß ist, dass selbst das, was über der Schwelle liegt, erstaunlich schnell darin versinken kann, wie in einem Moor, nur andersrum. Also die leichten Sachen versinken schneller und die schweren langsamer. Natürlich weiß der Feuerwehrhauptmann, dass wir im Liebhaberhaus sind. Er hat ja auch seine Bienen neben dem Liebhaberhaus. Und der Jäger weiß es auch, denn ein Jäger weiß immer, was in seinem Revier passiert. Und außerdem hat er ein Fernglas. Und weil man so eng zusammenlebt und weiß, dass man womöglich für immer so eng zusammenleben muss, gibt es für alle und alles relativ schnell die Begnadigung. Wenn man mit einem redet oder auf die Leute zugeht, dann ist das ein Begnadigungsversuch. Dem kann dann stattgegeben werden oder es wird aufgeschoben. Dass jemand nicht begnadigt wird, also gar nicht, nicht gleich und auch nicht später, also überhaupt nicht, kann man sich eigentlich fast nicht denken. Da muss einer schon immer weiter und immer neu sich fehlverhalten. Aber das muss einer auch erstmal schaffen. Die Fülle. Am Feldrand steht ein Stadtmensch und schaut auf das weite Feld hinaus. Hier hätte er gerne ein Haus, denkt sich der Stadtmensch. Es kann auch ein ganz einfaches sein. Es ist ihm ohnehin alles zu viel. Deswegen ist er ja hier. Er hatte von der Leere und den wunderschönen Hügeln gehört und dann lag er abends in seinem Bett in der Stadt und hat sich vorgestellt, wie er hinausfahren würde in die Leere und wie die Leere ihn dann heilen würde. Die Leere soll ihn heilen von der Fülle, wegen der er sich so leer fühlt. Er überlegt kurz, ob er den Satz aufschreiben sollte, ob es vielleicht ein toller Satz ist, aber er lässt es absichtlich sein. Die Fülle bedeutet ihm nichts mehr und er sehnt sich nach der Bedeutung zurück. Er stellt sich vor, wie viel alles mal bedeutet haben muss, früher einmal, bevor alles so viel und voll wurde und damit wertlos. Und er fragt sich, wie er dahin zurückfinden kann. Er stellt sich vor, wie er an einer Karotte riecht, die er gerade aus dem Boden gezogen hat. Die riecht dann nur nach Karotte und Erde, nach weiter nichts. Wie gut es die Landmenschen haben müssen, die das den ganzen Tag und jeden Tag genießen können, denkt der Stadtmensch. Wenn er erst einmal ein Haus hätte, es könnte auch ein ganz einfaches sein, dann würde er das auch genießen können. Jetzt möchte er nur noch schnell ein Foto machen, um es seinen Freunden zu zeigen. Schaut, das mache ich jetzt. Das ist nichts weiter als eine Karotte. Und seine Freunde können sich dann vorstellen, wie die Karotte riecht und können sich auch so ein einfaches Leben wünschen. Die Heilerin. Der Beruf der Heilerin erlangt immer größere Bedeutung. Ein Heiler oder eine Heilerin ist jemand, der etwas macht, das eine Wirkung auf den Körper oder Geist eines anderen hat, ohne dass man genau weiß, was das eigentlich ist. Die Heilerin, die zu uns kam, hat ein kleines Kind, aber noch keine feste Wohnung, wo sie gemeldet sein kann, weswegen auch ihr Kind nicht im Kindergarten angemeldet werden kann. Also ist das Kind jetzt immer dabei, wenn sie versucht, jemanden zu heilen. Würde sie sich hier anmelden und ihr Kind in den örtlichen Kindergarten geben, würde sie vermutlich in die Gruppe der 1-Euro-Jobber eingeteilt werden, hätte Gehwege sauber zu halten und könnte dann auch nicht richtig heilen. Also hängt das Kind immer an ihr dran und schreit, während sie am Telefon gerade jemanden heilt. Denn sie hat zwar von hier aus einen guten Draht zum Universum, deswegen ist sie ja hier, aber noch keine Kunden. Wie gut, dass man auch übers Telefon heilen kann und über Skype noch viel besser. Vorübergehend wohnt sie in den Häusern der Wochenendler. Die Wochenendler haben gemerkt, dass ihr Haus auf dem Land sie keineswegs nur entspannt, sondern eher sogar anspannt. Seitdem sie wissen, dass Wasserleitungen einfrieren, die Regenrinne verstopft und sie jede Woche die Mülltonnen rausstellen müssen, sind sie wieder viel mehr an dem Kulturangebot in der Stadt interessiert. Sie sind ganz erleichtert, dass es eine Heilerin gibt, die einen Freund von einem Freund kennt und die jetzt bei ihnen vorübergehend heizt und die Mülltonnen rausstellt. Nur hat die Heilerin in den Häusern der Wochenendler leider kein Internet. Das wollten die Wochenendler extra nicht. Deshalb sitzt die Heilerin jetzt oft bei uns unten im Haus, wo sie das Internet benutzt und über Skype Leute heilt und das Kind schreit. Frösche 3. Die Frösche quaken nicht mehr, sie schreien jetzt. Mitten in der Nacht schreien sie am lautesten. Sie sitzen im Tümpel und schreien. Wenn jetzt noch keine Frau gekommen ist, kommt keine mehr, denke ich und wälze mich herum. Aber die Froschfrauen sehen das vielleicht anders. Sie wollen vielleicht wissen, wie lange und laut einer schreien kann und nur wenn er es wirklich ernst meint und lange schreit, dann kommen sie. Ich würde jetzt gerne den Mann aufwecken, denn bei so durchdringendem Gequake kann man eigentlich gar nicht schlafen können. Der kleine Wasserfrosch, der Teichfrosch und der Seefrosch quaken am lautesten. Irgendwie fühle ich mich den Fröschen jetzt doch sehr verbunden. Vielleicht stehe ich jetzt einfach auf und gehe an den Schlossgartentümpel. Im Schlosstümpel soll noch Munition liegen, deswegen will keiner den Schlosstümpel ausbaggern. Dabei weiß der Historiker ganz genau, dass die ganze Munition ins Gärtnerhaus getragen wurde. Dort im Gärtnerhaus hat sich die SS mit all der Munition so lange verschanzt, bis sie auf einmal spürte, dass es keinen Sinn mehr macht. Und mit einer Frau aus dem Dorf, die auch spürte, dass es keinen Sinn mehr macht, nach Westen geflohen ist. Und dann, später, als die Russen gekommen sind und im Gärtnerhaus die ganze Munition gefunden haben, da haben sie die Munition mitten auf dem Dorfplatz in die Luft gesprengt, weil bei ihnen hat sie nicht gepasst. Also gehört der Tümpel jetzt ganz allein den Fröschen und Kröten und heute Nacht feiern sie ihre Orgie und schreien ihre Lust in die schwarze Nacht. Vielleicht wollen die Froschfrauen, die jetzt noch nicht nachgegeben haben, auch einfach nur den Höhepunkt hinauszögern. Nur die jungen Unerfahrenen sind schon ins Wasser getaucht mit einem kleineren Mann auf dem Rücken. Jetzt sind sie unten im Modder, wo es noch dunkler ist als oben in der Nacht und ganz still und ganz kühl. Am Morgen zwitschern wieder nur die Vögel und man hört keinen Frosch mehr. Viele tausend Mücken schweben über der Wasseroberfläche und werden hin und wieder mit einem Haps verschlungen. Verspannung. Der Mann spürt eine ganz große Verspannung im Nacken. so stark, dass er kaum noch seinen Kopf drehen kann. »Soll ich dich massieren?«, frage ich. Aber der Mann sagt, dass das eine Verspannung ist, die nicht mit einer Massage wegzubekommen ist. Ich frage ihn, ob das vom Ende der Welt kommt, aber er weiß es nicht. Er glaubt, dass nur die Heilerin das herausfinden und ihn heilen kann. Wie gut, dass die Heilerin gleich bei uns unten im Foyer sitzt, wo sie gerade das Internet benutzt. Die Heilerin sagt, sie müsse den Mann dazu mit in das Haus der Wochenendler nehmen, auch wenn sie sonst jeden auch über das Telefon heilen kann. Sie fragt, ob sie ihr Kind hier lassen kann beim Gustav. Nein, sage ich. Als der Mann nach fast einer Stunde zurückkommt, geht es ihm schon viel besser. Was hat er denn gemacht, frage ich. Nicht viel. Wenn der Mann nicht sofort sagt, was die Heilerin gemacht hat, werde ich fuchsteufelswild. Das weiß der Mann, also sagt er, dass sie nur die Hand aufgelegt hätte, ihre Augen halb geschlossen und gefragt hätte, ob sie seine Verspannung jetzt wegnehmen darf. Und dann? Dann habe ich ja gesagt. Und dann? Dann war die Verspannung weg. Aha, sage ich. Am nächsten Tag hat die Heilerin den Liebhaber gefragt, ob sie im Haus in der Kurve, unten in der alten Uhrmacherwerkstatt, ihre Heilpraxis aufmachen könnte. Da bin ich erst richtig wütend geworden. Sie hat doch überhaupt nur einen Kunden und das ist der Mann. Wie will sie dir denn da jemals die Miete bezahlen? Sie hat gesagt, sie kann mich ja auch heilen. So, letztes Kapitel. Falle. Um 6 Uhr fangen die ersten Dorfbewohner mit dem Schneeräumen ihrer Bürgersteige an. Da haben sie dann schon gefrühstückt und Kaffee getrunken und auch ein bisschen noch gewartet und vielleicht Frühstücksfernsehen geguckt, weil vor 6 räumt keiner den Schnee. Jeder muss seinen Bürgersteig selbst räumen. So kann man auch wunderbar schauen, wie jeder andere das macht. Mit Hand oder Maschine, mit Sand oder mit Salz und überhaupt, wie er eigentlich schaufelt oder kehrt. Ich gucke aus dem Küchenfenster rüber zum Haus in der Kurve und sehe, dass auch der Liebhaber noch nicht den Schnee weggemacht hat. Das beruhigt mich ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Es würde mich mehr beruhigen, wenn bei Hermann und Irmi noch nicht gekehrt wäre, aber da ist der Schnee natürlich schon lange weg. Das Schlimmste ist, wenn es an Liebhabertagen schneit. Da liegen dann der Liebhaber und ich im Liebhaberhaus und denken an den Bürgersteig beim Haus in der Kurve. Dann geh doch Schnee schippen, wenn du unbedingt willst, sage ich. Meinst du? Fragt mich der Liebhaber und schaut weiter aus dem Fenster. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus und sage, komm, wir fahren ins Dorf und schauen uns mal die Bürgersteige an. Dann sitzen wir beide schweigend im Auto und fahren ins Dorf. So weit ist es schon gekommen, dass der Liebhaber und ich am Liebhabertag ins Dorf fahren, weil wir uns Sorgen um die Bürgersteige machen. Der Bürgersteig vor unserem Haus in der Dorfmitte ist mit einer Schaufelbreite beräumt. Beim Haus in der Kurve ist noch nichts gemacht, aber drinnen sitzen der Kommunikationsdesigner und die Grafikdesignerin vor ihren Computern. Die wissen noch gar nicht, wie wichtig das ist, den Schnee zu räumen. Der Liebhaber holt die Schaufel aus seiner Scheune. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, sage ich. Wieso? Ich habe gedacht, wir sind deswegen hergefahren. Wir sind hergefahren, um zu gucken. Und was haben wir gesehen? Fragt mich der Liebhaber. Dass es nur Matsch ist und dass der Matsch bestimmt gleich geschmolzen ist. Und wenn es doch friert? Ich gucke auf meine Wetter-App. Es friert nicht. Der Liebhaber glaubt nicht an Wetter-Apps. Komm, ich mache es schnell weg. Du könntest mir ja auch helfen. Ich sage nichts und schaue den Liebhaber böse an. Das war eine Falle, sagt der Liebhaber. Das war keine Falle, das war höchstens ein Test, sage ich. Früher hättest du nie an den Bürgersteig gedacht. Du wolltest doch, dass wir ins Dorf fahren. Weil ich sehen wollte, ob du das wirklich machst. Der Liebhaber schüttelt den Kopf. Er kann es nicht glauben. Eben, das war eine Falle. Wenn er jetzt noch ein einziges Mal Falle sagt, dann gehe ich weg, für immer. Mir steigen Tränen in die Augen. Ich sage nichts mehr, drehe mich um und stapfe beleidigt weg. Was würde denn das für einen Sinn ergeben, wenn ich mich jetzt auch noch um 2 Bürgersteige kümmern muss? Ein Liebhaber ist definitiv ein Mensch, mit dem man keine Bürgersteigsorgen teilt. Das macht alles keinen Sinn. Meine Schuhe sind sofort nass von dem ganzen Matsch, der noch auf dem Liebhaber-Bürgersteig liegt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. In unserem Haus brennen alle Lichter. Der Mann macht bestimmt gerade Büro, weil es ihm zu anstrengend geworden ist, in der Stadt ein freier Mann zu sein. Da kann ich jetzt nicht reingehen, weil es ist ja Liebhabertag. Dann bin ich aber doch rein, unten, ganz leise, damit mich niemand hört. Und da ist mir aufgefallen, wie friedlich es doch bei uns im Haus ist, wenn ich nicht da bin. Dankeschön.
Vielen Dank, Lola Randl, für die Lesung. Und das Wort geben wir jetzt Hans-Peter Kunisch, der das Buch Der große Garten vorgeschlagen hat für diese Ausgabe.
Wann haben Sie denn angefangen, das zu
schreiben? Das Mikrofon bitte.
Wann haben Sie denn angefangen, das zu schreiben?
Ich habe eigentlich es 2 Jahre geschrieben, also habe ich angefangen 2016. Und dann ging es aber ganz schön schnell. Aber ich habe, ja.
Weil ich mich nämlich erinnert habe, also es muss 2016 gewesen sein, als ich zum ersten Mal nach Gerswalde gekommen bin. Da hatte der Verlag eingeladen, Matthes und Seitz, und die sagten, ja, da hat eine Freundin von uns sich irgendwas gekauft und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, das zweite Fest dort. Und dann sind wir mit dem Zug und Rad dahin geradelt, und es war tatsächlich auch schon so eine relativ eigenartige Szenerie, weil da war so ein, das hieß dann im Schlossgarten, und das war aber ein bisschen runtergekommen und ganz so ein bisschen schäbig, so Terrassen, aber man konnte sich auch ein bisschen Potsdam vorstellen, da diese Weinberge da, und gleichzeitig haben da im Gewächshaus im ehemaligen haben Japanerinnen Kuchen gemacht, dann im Stall wurde Fußball-WM geguckt, ne, und irgendwie, aber ich kannte Lola Randl da noch gar nicht, ne, und ich kannte natürlich auch das Buch und das Projekt und alles kannte ich nicht, aber ich fand es damals schon interessant und so diese ganzen Hügel, und man könnte sich vorstellen als Städter, ja, genau so, ist eigentlich ganz schön, ein bisschen verwahrlost, aber auch gleichzeitig, man merkte schon, da ist etwas los. Es ist jetzt nicht so ein ganz verlassenes Dorf, und dann nachher hörte ich, ja, da wohnen der und die und so weiter, oder es waren auch zum Teil Gerüchte und so. Naja, gut. Und dann jetzt, als ich das Buch gesehen habe, habe ich tatsächlich am Anfang nicht gewusst, dass es um dieses Gerswalde, um dieses Setting geht, ne, oder so, und habe da reingeguckt und dachte, ah, das ist ja toll tatsächlich, weil es ist ja wirklich Realität und Literatur so mehr oder weniger dasselbe, jetzt auf den ersten Blick. Ne? Ist es aber eigentlich auf eine ganz andere Weise natürlich nicht, weil diese Figuren oder diese Menschen sieht man alle nicht, wenn man zufällig kommt. Man sieht auch nicht die Beziehungen zwischen ihnen. Man sieht auch nicht die Beziehungen zwischen der Pastinake und der Autorin oder der Mutter und der Autorin oder der Mutter und der Pastinake. Das sind alles so verschiedene, so, ich möchte es fast sagen, so wie in einem Sternenhimmel, so verschiedene Konstellationen, die sich zwischen den einzelnen Teilen, die Sie da jetzt gehört haben, ergeben. Ne? Und man fragt sich ja auch am Anfang wenigstens, was ist denn das überhaupt für ein Buch? Ne? Also diese verschiedensten Teile, die man am Anfang nicht so richtig verbinden kann. Wobei der Eindruck jetzt bei der Lesung ist vielleicht auch nicht ganz der richtige, weil man kann sich es nämlich schon vorstellen, weil wenn man dem genau folgt, der Ordnung, merkt man, dass tatsächlich jedes Teil auf das andere aufbaut und irgendwas leicht modifiziert, verändert und sozusagen nochmal einen neuen Blickwinkel drauf wirft. Und das hat mich gleich dafür eingenommen, ne? Sozusagen, ich sehe auch, dass es überhaupt nicht zufällig ist, und dann diese Präzision der Beobachtung und dieses allmähliche Vertiefen, dann dieses sich Festhalten an einem Detail, dann wieder zum nächsten, dann kommt man im übernächsten Teil wieder auf das vorletzte zurück, dann ist natürlich, hat mich auch sehr eingenommen, diese selbstverständliche, dieses, also ich muss sagen, ich habe es mir in dem Fall auch leichter gelesen vorgestellt. Also ich habe es vielmehr so als sehr spielerischen, leichten, so fast wie eben wie so die Aufklärung, so, oder, so Texte vorgestellt, nicht? Und da kam jetzt auch so ein bisschen so fast so eine Schwere am Anfang rein, ne? Sozusagen die jetzt zum gelesenen Buch bei mir jetzt auch nicht ganz zusammenpasste. Ne? Und so, weil ich fand, das ist ja so ein bezaubernd, bizarres Universum, was die Lola Randl da schafft, ne? Dass eben Da ist ein Liebhaber, okay, der ist der Liebhaber und der Mann und so. Und es wird aber einfach so beiläufig erzählt und es wird eben nicht erzählt, wie es dazu kam und so, sondern man muss sich das alles selber ausdenken. Plötzlich merkt man, ach ja, der Mann ist so irgendwie ein bisschen älter oder er tut wenigstens sehr lebenserfahren, ne, oder so. Und schläft immer, wenn sie noch 1000 Einfälle hat, nicht sozusagen, was er eigentlich tun könnte oder was eventuell auch der Liebhaber tun könnte. Und der Liebhaber ist auch ein bisschen ein komischer Kerl, ne, der humpelt auch, der hat sich irgendwie verletzt und außerdem ist er, ja genau, eben, oder er wird immer auch bürgerlicher, was natürlich auch vermutlich die Art aller Liebhaber ist, wenn das länger dauert, keine Ahnung. Aber es ist so ein Erzählen, es ist ein langsames Verfertigen tatsächlich von Welt, ne, so die, und die so eben wie so ein Mosaik sich da so zusammensetzt. Und ich dachte eben auch tatsächlich wie eine, also die Diderot, d'Alembert, das waren ja Aufklärer, die die Enzyklopädie erfunden haben oder gemacht haben. Und so ähnlich ist ja auch der Text aufgebaut. Und immer zu den verschiedensten Sachen, kleine Titel, eben zum Beispiel der Gustav, das ist der Sohn, das ist auch, oder eben dann gibt es den Knecht, ne, der Knecht ist auch, genau, die Figuren sind auch sehr bizarr, der kommt plötzlich, aber auch realitätsnah, kommen neue Menschen, so in Anführungszeichen, aus der Stadt, und der Knecht beschließt eines Tages, er möchte jetzt beim Liebhaber Knecht sein, ne, sozusagen, weil er will jetzt nicht mehr mit Geld und so weiter zu tun haben und so, er möchte aber richtig arbeiten und so. Und deswegen, der Liebhaber findet das okay, ne, der Knecht kann da ruhig arbeiten und so, kriegt auch kein Geld dafür, darf aber da schlafen und kriegt ein Essen oder so. Okay, und so wird es auch so ein bisschen zu so einer Art Lebensformenerprobung, sagen wir mal, es ist so eine Art Experiment, aber es hat eben nichts so Angestrengtes, wie manchmal solche Gesellschaftsexperimente haben. Also wenigstens im Buch ist es ganz leicht und locker und es geht von einem, es gibt dann eben die Probleme und das ergibt ja dann auch die Handlung, ne? Sozusagen dass eben plötzlich der Mann da mit der Heilerin eher oder sozusagen und dann plötzlich der Liebhaber auch nicht mehr so ganz da ist und am Ende aber vielleicht doch wieder, so ganz wird es nicht aufgelöst und so ergibt sich auch der berühmte Handlungsbogen dann eben doch, ne, oder so und gleichzeitig kommt man über diese einzelnen Vertiefungen dann auch in die Geschichte, also des Ortes rein, ne? Also es ist ja eigentlich, könnte man auch sagen, übel, ne? Sozusagen, da kommen diese Städter, die man schon kennt in Berlin oder Umgebung, in München ist es schon lange her, ne? Und die kommen in so ein kleines Landdorf rein und besetzen das, könnte man sich vorstellen. Und dann verändern die das Leben dort und machen da so Art Öko, weiß nicht, Kommune, Pseudo-Familie, weiß ich nicht. Also man kann sich das auch kritisch vorstellen. Aber das ist eigentlich in diesen Texten, weil es ist das alles schon reflektiert drin, ne? Sozusagen, also es ist auch ein selbstironischer Blick auf dieses Hinfahren an einem Ort, der einem irgendwie fremd ist, zuerst mal was anfangen, scheitern eben und die Mutter kommt plötzlich und sagt, es geht aber so und dann sagt er, nee, es geht jetzt doch nicht so und so weiter. Also es ist ein ständiges Erproben und eben genau, gleichzeitig in die Tiefe gehen. Es gibt dann zum Beispiel die Chronikgruppe, ne, sozusagen, oder gab die Chronikgruppe, das sind, da wird die Geschichte der von Arnims erwähnt, die mal im Dorf ein Schloss hatten oder der Stammsitz war sogar dort oder weiß nicht. Und gleichzeitig wird dann erzählt, wie in der DDR damit umgegangen wurde, dass die von Arnims da mal waren, ne? Weil die waren dann natürlich überhaupt nicht mehr wichtig in der Chronikgruppe. Und dann dann kam natürlich nach der Wende ein Hans Hermann oder so, Heinrich von Arnim kam wieder zurück und dann ist plötzlich alles wieder anders gewesen, also die Geschichte wird auch immer verändert. So ist eigentlich alles in diesem Buch in ständiger Bewegung und hat aber so, also für mich hat alles so eine Genau, jetzt komme ich nochmal auf die Aufklärung zu sprechen. Ne, da ist eigentlich, ich dachte plötzlich so an sogar an Leibniz, irgendwas von prästabilierter Harmonie, ne? Also wo diese einzelnen Monaden offen sind, ne? Sozusagen, also in dem Text, ne? Also die alle irgendwie miteinander zusammenhängen und alle entwicklungsoffen sind und miteinander in Beziehung treten. Aber vor allem ist es ein großer Spaß für mich gewesen, dass zu lesen und diese Bevölkerung dieser Landschaft, die ich auch mal gesehen habe, dann zu erleben in dem Buch und gleichzeitig so eben, eigentlich eben so ein, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen das, also ich dachte immer, man muss gucken, dass man in dem Buch nicht die Leichtigkeit nur sieht und das Schwere, das darin ist, auch vergisst, ne? Und durch die Lesung ist vielleicht fast so ein bisschen das Schwerere auch mehr zum Vorschein gekommen, das eben auch drin ist. Naja, so
jetzt. Danke, habe ich genug. Danke, Hans-Peter Kunisch, für das Plädoyer. Frau Striegel, Sie wollten antworten auf Herrn Kunisch.
Ja, also die Stadtflucht ist ja auch ein klassisches literarisches Thema. Bei der letzten Jahrhundertwende, also der vorletzten, war das schon ein großes Thema für Bücher, zum Beispiel von Peter Rossegger oder auch Ebner Eschenbach, die Leute, die ihre Ruhe haben wollen auf der Stadt. Da gab es zwar noch kein Internet, aber trotzdem gab es schon zu viel zu tun in der Stadt und zu viele Eindrücke und Einflüsse. Und hier finde ich die reizvolle Konstellation die, dass das ja hier erzählt wird, berichtet wird, dargestellt wird von einer Person, die diesen Impuls auch hatte und die also gar nicht überlegen ist den anderen Stadtflüchtlingen, aber trotzdem natürlich eine kritische Distanz in der Beschreibung einnimmt. Denn jemand, der sozusagen zur Avantgarde der Stadtflucht gehört, der schaut schon ein bisschen auf die Neuankömmlinge herab. Und hier gibt es also mehrere Verschränkungen von Distanz und Ironie, die zum komischen Wirken dieses Textes beitragen. Denn natürlich, da würde ich Ihnen recht geben, einerseits geht es um große Themen, Schlagwort Selbstverwirklichung, also das ist natürlich ein großes Thema. Wie wird man glücklich? Die Frage nach dem Glück, die Frage nach dem Paradies und auch nach der Rolle des Menschen im Paradies, denn die Uckermark ist offenbar ein ganz spezielles Biotop, aber das ist natürlich nur ein Beispiel für andere, wo Menschen aus der Stadt, in dem Fall eine große Stadt, Berlin, rausgehen, und um dort sich zu erproben. Aber ja, es ist eben auch etwas über eine Nachforschung über die Natur in gezähmter Form. Also der Garten, der große Garten, den könnte man als den Garten Eden sehen, aber es ist einfach auch wirklich buchstäblich der Garten, und das finde ich auch schön, wie genau diese botanischen Skizzen oder Lexikoneinträge oder Enzyklopädien hier ausgeführt sind. Also offenbar kann die Erzählerin wirklich etwas mit Blumen und auch mit Bienen und auch mit Pastinaken anfangen. Sie kennt sich da aus, man erfährt auch etwas, also man lernt auch etwas in diesem Buch. Ja, also es ist ein sehr unterhaltsames, ein Buch, das in Präsenz eigentlich stattfindet, ein Buch, das wirklich gegenwärtig ist. Und wo dann diese verschiedenen Rollen, die es in dem Ort gibt, der Reihe nach aufgerufen werden. Es ist übrigens die Frage, die sich jedem, der das liest, stellt, ist das jetzt ein Roman? Es gibt ja Bücher, da kann man das in Frage stellen, da kann man lange drüber debattieren. Das Buch ist auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, also ist es ein Roman, könnte man sagen. Aber man kann es auch, es ist auch völlig egal, man kann es ja auch bezweifeln, man kann auch sagen, es ist vielleicht eine Roman-Enzyklopädie oder wie auch immer. Es ist jedenfalls diese Scheinnaivität, die man für die Komik braucht, also diese scheinbare, wir haben es ja in sehr schönen Beispielen gehört, dieses sich dummstellen einer klugen Erzählinstanz, wunderbar durchgehalten. Ich habe eigentlich nur einen einzigen Einwand, den können Sie nicht nachvollziehen, wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, sonst vielleicht auch nicht. Also ungefähr ab der Mitte kenne ich das dann schon. Also da kenne ich dann schon die, da weiß ich dann schon, wer ist und dass der Liebhaber eine Koexistenz führt neben dem Mann und ich kenne das Personal und ich kenne irgendwie auch schon den Ton und ein bisschen ist dann noch dieser umgangssprachliche Duktus, der zu dem Buch dazugehört, ist schon ein bisschen abgenützt für mich und es kommt dann nichts mehr Neues. Man kann natürlich sagen, man muss im Garten nichts mehr Neues erwarten, aber da habe ich dann, also da hat sich dann für mich, war es dann für mich nicht mehr so spannend weiterzulesen.
Ich habe das Buch sehr gern gelesen aus drei Gründen. Zum ersten hat mir die Sprache gefallen. Da ist einmal die Parodie von Ausführungen, wie wir sie aus botanischen oder zoologischen Büchern kennen. Diese Sprache wird subtil parodiert, in dem Sinn, wie Thomas Mann es meint, wenn er sagt, dass Literatur heute nur noch als Zitat und Parodie möglich sei. Dann hat mir gefallen die offene Form. Wir haben es ja gehört, das Buch ist nach einem Baukastenprinzip konstruiert und man könnte die Teile, die Autorin hat uns gerade vorgeführt, in verschiedener Weise wieder zusammensetzen und es würde funktionieren. Sie hat also nicht nur ein Buch geschrieben, sondern liefert uns eigentlich einen Baukasten für verschiedene Bücher. Das hat mich im Sinn von Ecos offenem Kunstwerk sehr fasziniert und auch amüsiert. Und da würde ich auch dir, liebe Daniela, ein kleines bisschen widersprechen. Mit der Länge den Baukästen gibt es ja in verschiedener Größe. Man könnte sich vorstellen, dass wir den großen Garten in einem Grundbaukasten und Erweiterungsbaukasten und ganz großen Baukasten vor uns haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der noch weiter ausgebaut wird. Bei der Sprache hat mich noch das Spiel mit den verschiedenen Ebenen fasziniert. Also wir haben einerseits diese erwähnte Wissenschaftssprache und dann aber etwas auch ausgesprochen Kolloquiales, weil leitet bei Laura Randl in der Regel einen Hauptsatz ein. Das ist ja nicht überall so, aber ich finde, hier passt es und hier hat es mir auch gut gefallen. Das ganze Buch ist mir vorgekommen als Werk eines heiteren Kobolds oder einer heiteren Koboldin. Ich habe viel gelacht und ich habe aber nicht nur mich amüsiert, sondern es hat mich auch beschäftigt, was Hans-Peter Kunisch gesagt hat, nämlich diese sozusagen aufklärerische Methode der analytischen Versuchsanordnung. Man nimmt Personen, stellt sie in eine bestimmte Situation und schaut, was mit ihnen passiert. Ja, Beispiel Così fan tutte. Ja, wir haben den Liebhaber, wir haben den Mann, wir haben die Frau. Sagen wir, jetzt setzen wir die da rein und schauen mal zu, wie im Labor.
Danke, Manfred Papst. Gerhard Ruiz hat sich gemeldet.
Für mich ist jetzt auch interessant gewesen, zwischen Selbstlesen und Zuhören, weil ich den Text beim Selberlesen war das so ein ständiger Wechsel zwischen naiv und analytisch. Und ich mir nie entscheiden können, sozusagen, was ist jetzt der Grundton. Ja? Und das hat so eine naive, also sprich von der Unerfahrenheit her, weil das ist ja Neuland, eine naive Herangehensweise manchmal und dadurch eine sehr analytische. Beim Vorlesen sozusagen hat das Analytische mehr dominiert, beim Selberlesen manchmal die naive Herangehensweise. Für mich könnte das Buch auch übrigens ganz anders angeordnet werden. Es gibt dann also zum Beispiel irgendwann doch die Chronikgruppe auf, die gibt es ja vorher so nicht. Das könnte auch beginnen. Und es geht, ich glaube, es wird das ganze Buch hindurch was Bestimmtes verhandelt, immer so Gruppenbildungen. Dorf, Schwarm, Gruppe, das alles, also wie konstituieren sich Dinge, wie verbinden sich Menschen. Und das sind auch die vielfältigen Liebesbeziehungen, die ja alle eigene Charakteristika haben. Also die alle, die Gewesenen oder fast Gewesenen oder schlampig Fortgeführten, die dual Geführten und auch, die sind alle sehr gut charakterisiert, weil eigentlich ist ihr Mann ja kein Mann im rechtlichen Sinn, sondern der Mann ist ja der Partner in einer GmbH, nicht? Also die haben sich ja für eine Rechtsform entschieden, ne? Und die Rechtsform war halt nicht die Ehe, sondern die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und der Liebhaber ist vielleicht sozusagen das andere, was der Mann nicht kann. Der Mann sollte immer da sein, wenn sie erzählen will, jeden Tag, weil sie nicht schlafen kann. Der Mann schläft aber immer ein. Einmal nicht, wie sie vom Weltende redet, da bleibt er länger wach, aber dann schläft er auch wieder ein. Und da stresst zum Beispiel, in der zweiten Hälfte stresst wieder den Liebhaber so, weil mit dem redet sie auch über das Weltende und der kriegt plötzlich den Sexualstress, weil sie will, glaube ich, vor dem Weltende das letzte Mal mit ihm Sex haben. Und das erschüttert ihn so, dass nichts mehr geht. Ja, also das heißt, er muss halt auch irgendwelche Pillen bestellen im Netz und so. Also das heißt, es wird manches sehr auf die Spitze getrieben und dadurch kenntlich gemacht. Und das finde ich an dem Buch sehr, sehr gut. Und es ist natürlich auch eine Frage, letztlich, was ist Leben in einem existenzielleren Sinn? Es endet natürlich mit den Kranichen, die da Halt machen. Haben die ein Bewusstsein darüber, wo sie da landen und würden sie es anders machen, wenn sie das wüssten? Aber es gibt an zahlreichen Stellen und eine, die mir sehr gefallen hat, Johannes ist einer dieser neuen Menschen. Es kommen also diese neuen Menschen, die Zeit haben, kein Geld brauchen, die neue Abhängigkeiten suchen oder was auch immer, Selbsterfahrungen. Und über den Johannes wird da gesagt, der als er Knecht werden will. Für Johannes ist das ja nur ein Erlebnis und nicht sein Leben. Und das ist eigentlich sozusagen für mich das, was das Buch ausmacht. Ne? Also sozusagen, entweder man lässt sich auf das ein mit all dem, mit all den Konsequenzen und das tut das Buch. Manchmal sozusagen denkt man sich, naja, es geht einem ja alles das gar nichts an, ne? Was machen die Maulwürfe mit den Regenwürmern oder so, aber plötzlich wird es hochspannend. Und ich wollte diese eine Stelle finden, da gibt es ich glaube, es geht um Schmetterlinge, aber das sozusagen kann ich gleich bestätigt oder das Gegenteil davon hören. Ich glaube, es geht darum, die Schmetterlinge schützen sich mit einer besonders bunten Farbe vor irgendwelchen Fressfeinden, habe ich irgendwo gelesen. Und das ist aber irgendwie für die Kartoffelkäfer blöd, weil die fressen dann die Fressfeinde, die Schmetterlinge nicht fressen, die Kartoffelkäfer. Aber die Kartoffelkäfer schützen ihr Überleben mit einer Vielzahl, dass sie so viele sind. Und das hat mir auch sehr gefallen. Das sind auch total wichtige, elementare Fragen, weil für den einzelnen Kartoffelkäfer ist das natürlich ziemlich deppert, wenn er gefressen wird. Aber für das Überleben der Kartoffelkäferei ist es natürlich gut, wenn sie viele sind gegenüber den Fressfeinden. Und ich glaube, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen existenziellen, mit diesen Formen spielt das Buch die ganze Zeit. Das kann ich immer auf die Menschen übertragen, sozusagen, oder ich kann das, und das tut das Buch auch, es ist hin und her switchen, es auf Menschen übertragen, auf Tiere übertragen und auch letztlich auf die Suche nach den richtigen Seinsformen. Und die hat ja sozusagen, also die handelnde Person hier in diesem Buch lässt ja nicht viel aus, muss ich sagen. Also an Lebenserfahrung, also nicht so an, wie soll ich sagen, also nämlich auch an ausgesetzter Lebenserfahrung. Und das ist natürlich auch das Spannende an diesem Buch, dass sie hinstellen und nicht nur eben vorbeischauen und dann wieder abfahren und sagen, jetzt habe ich eine Erfahrung gemacht und jetzt gehe ich wieder in meinen Job zurück.
Danke, Gerhard Ruiz. Gabriele Wild, möchten Sie einsteigen?
Ja, gerne. Ja, vieles wurde jetzt schon gesagt, dem ich auch auf jeden Fall zustimmen kann. Dieses Baukastenprinzip, wie Sie es genannt haben, Herr Papst, auch das fand ich sehr reizvoll. Mir hat es jetzt auch gut gefallen, dass Sie jetzt eben hier einfach unterschiedliche Kapitel herausgesucht haben und sie wieder neu zusammengesetzt haben. Das Ganze kann man ja auch hier ganz hinten im Buch, eben wo das sehr schön enzyklopädisch alle nach alphabetisch geordnet, alle Kapitel aufgelistet sind, kann man ja auch eben selbst erproben und zum Beispiel in Bienen 1, 2 und 3 diese Kapitel hintereinander zum Beispiel lesen, fand ich durchaus reizvoll. Wie Daniela Striegel erwähnt hat, also Themen wie die Stadtflucht oder eben auch alternative Lebensentwürfe, die hier diskutiert werden, finde ich auch sehr anregend, sind auch Themen, die im Trend liegen, würde ich sagen. Und auch das diesem Hin- und Her-Switchen zwischen Naivität und Analytik, was Gerhard Ruiz gesagt hat, auch dem könnte ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich noch einbringen möchte, Sie haben es selbst einmal kurz erwähnt, Frau Randl, Sie haben gesagt, das Gleichgewicht, das war eher so ein Kommentar von Ihnen, das Gleichgewicht zwischen Mensch, Tier und Pflanze muss irgendwie gewahrt werden. Das war vielleicht auch eben ein Ansinnen in diesem Buch. Nur kam es mir das eine oder andere Mal so vor, als wäre eben dieses Gleichgewicht nicht ganz gewahrt. Ich zum Beispiel habe es so empfunden, dass die menschlichen Irrungen und Wirrungen, von denen jetzt ja auch hauptsächlich gesprochen wurde, viel eher im Vordergrund stehen als das, was in der Natur passiert. Auch die Tiere und Pflanzen werden ja auch sehr, ich finde, immer wieder auch sehr vermenschlicht dargestellt. Und da habe ich mich eben immer wieder mal gefragt, welche Rolle spielt eigentlich die Natur in diesem ganzen Buch? Ja, die Natur, die hier eben auch bearbeitet wird von sogenannten, Sie nennen es glaube ich auch Projektmenschen, die eben hier kommen aufs Land, um hier ihre eigenen, ihre eigenen Vorstellungen umzusetzen, ihre eigenen Projekte. Also sie sind, diese Projektmenschen sind Kreative, sie sind auch privilegiert, sie haben Geld, sie haben Zeit und können hier jetzt mit ihren, kann auch sagen, weltverbesserischen Projekten kommen. Aber auch sie sind, sie kreisen, wie ich finde, sehr viel um ihre eine eigene Innerlichkeit, also auch sie kreisen sehr viel um ihr eigenes Sein und Schein. Ein bisschen empfinde ich dieses Buch, was aber natürlich auch selbstironisch zu sehen ist, und davon ist ja ganz viel drin in dem Buch, auch als ein Projekt. Es wird ja auch am Anfang so gesagt, also ich habe das Vorhaben, ein Gartenbuch zu schreiben, und die Erzählerin lernt bestimmt auch sehr viel beim Schreiben dieses Buches. Allerdings sagt sie selbst auch, oder heißt es selbst auch am Anfang, sie hätte eigentlich gar nicht viel Ahnung vom Garten. Also sie scheint selbst gar keine so begnadete Gärtnerin eigentlich zu sein. Oder einmal kommt hier eine auch sehr amüsante Passage, ein gesamtes Kapitel vor, wo sie sich eben, weil sie wieder einmal nicht einschlafen kann, noch einmal Fotos anschaut, die sie von Pflanzentrieben gemacht hat und eigentlich gar nicht mehr weiß, was war jetzt welcher Trieb, schauen eigentlich eh alle gleich aus. Also hier ist ja natürlich durchaus mit Selbstironie, aber doch sehe ich hier ein bisschen auch das Ganze in dieses Projektbuch, von dem ich eben gesprochen habe. Außerdem was eine Frage, die mich, vielleicht noch auch zu diesen menschlichen Irrungen und Wirrungen, die, wie ich eben finde, ein bisschen zu sehr im Vordergrund stehen. Und ich finde, bei all diesem Trubel eben auch, bei all dem, was auch im Leben der Ich-Erzählerin passiert, wir haben es ja jetzt schon gehört, es gibt Kinder, es gibt einen Mann, es gibt einen Liebhaber, es gibt eigentlich auch noch einen Therapeuten. Aber einen Analytiker, genau, Entschuldigung, die Therapeutin und den Analytiker. Danke, Gerhard Ruiz. Und bei all eben diesen persönlichen Trubel, finde ich, geht vielleicht auch die eine oder andere sehr interessante Geschichte verloren, die auch in diesem Buch vorhanden ist. Mein persönliches Lieblingskapitel ist nämlich zum Beispiel das Kapitel Wiese. Und in diesem geht es darum, dass die Mutter der Ich-Erzählerin versucht, aus einer brachliegenden Fläche, und hier kommt auch sehr interessant, finde ich, die Geschichte dieses Ortes hinein, also die Historie. Und zwar lag auf dieser Fläche, gab es ein Gewächshaus in der DDR, wurde hier ein Gewächshaus gebaut. Und jetzt ist der Boden natürlich komplett hier kaputt. Also es liegen Glasscherben herum, wie gesagt, es ist eigentlich alles zerstört. Und die Mutter der Ich-Erzählerin hat jetzt eben die Idee oder die fixe Vorstellung oder die Leidenschaft, sie möchte hier wieder eine Wiese machen, und zwar eine blühende Wiese, eine fruchtbare Wiese. Und das finde ich einen äußerst interessanten Vorgang, über den ich gerne noch mehr erfahren hätte. Weniger hätte ich gern erfahren über den Liebhaber dann auch der Mutter, aber gut, der kommt halt dann auch vor und. Ja, genau, das auf alle Fälle. Ein bisschen irritiert hat mich auch eben, und jetzt wieder so ein bisschen zur Rolle der Natur, Ich habe mir danach so überlegt, ist das ein Roman für wirklich schon ganz entfremdete Großstädter, weil so manches Mal, finde ich, wird das Treiben der Natur als wirklich ganz besonders großes Wunder, das es ja auch ist, auf jeden Fall dargestellt. Dennoch habe ich mir manchmal gedacht, ist es mit der Entfremdung schon so weit, dass wir uns jetzt schon, dass wir jetzt schon jede Blume bestaunen, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht soll es auch so sein, vielleicht brauchen wir auch einen ganz neuen Zugang zur Natur. Wenn es zur Weltverbesserung beiträgt, wäre ich ja da auch für alles offen. Danke.
Danke, Frau Wild. Daniela Striegel wollte noch etwas dazu sagen.
Ja, vielleicht ist das doch eher ein Roman für Berliner als für Innsbruckerinnen. Das mag sein. Also es ist, ich würde die Beobachtung teilen, dass die Utopie hier eine sehr vereinzelte ist. Also wenn man das vergleicht jetzt mit Romanen über Aussteiger um 1900, dann waren dann oft noch gesellschaftliche Utopien, die sie bewegt haben, und weniger das individuelle Glück. Andererseits, finde ich, kann man dem Roman nicht zum Vorwurf machen, dass er sozusagen den Status quo der Gesellschaft beschreibt. Und ich glaube, dass es diese Aussteigerszene einfach gibt, dass die unberührte Natur und die hat es ja nie gegeben. Bekanntlich ist ja das immer schon eine Fiktion gewesen, wenn Menschen darüber geschrieben haben, wie sie auf dem Land ihr Glück finden. Aber so wenig unberührt, wie sie jetzt ist, war sie eben früher nicht. Und wenn in einem Haus auf dem Land, in einem Dorf, ein Webdesigner und eine Grafikdesignerin wohnen, dann weiß man, da stimmt schon irgendwas nicht. Das ist eben nicht mehr der Bauer und der Hirt, die dort wohnen, sondern das ist eben dann schon eine Gesellschaft, die sozusagen literarisch erlebt als etwas aus zweiter Hand, könnte man sagen. Also da hat sich einfach sehr viel geändert. Und zu den Tieren, also ich bin ganz froh, dass nicht die Kartoffelkäfer im Vordergrund stehen, sondern die Menschen, trotz allem. Also ja, es gibt viele Kartoffelkäfer, aber zum Beispiel, wenn man die Bienenschilderung, also die Drohnen, die wir gehört haben, dann weiß man schon, dass das, wenn man das jetzt auf die Männer umlegt, kein gutes Omen ist.
Nein, das ist ziemlich stressig sogar. Das ist ja, glaube ich, auch so. Also es gibt schon ein paar Dinge, wenn man sich jetzt die direkte Konfrontation gibt, was der Maulwurf mit den Regenwürmern macht. Über das denkt ja kein Mensch nach, wozu auch. Ja? Dass der die auch lähmen kann als mehr oder weniger als gelähmten, lebenden Frischhaltevorrat. Ja? Also ich stelle mir das schrecklich vor. Das ist so mit den Spinnern, weiß ich es ein bisschen. Also es gibt schon ein paar so grauenhafte Dinge, die darf man nicht umlegen. Aber man sagt, das ist die Tierwelt. Die sieht man sowieso nicht. Was der Liebhaber sich überlegt mit dem Maulwurf und so weiter. Also da geht es ja wirklich schon ran an die Sache. Aber wie gesagt, das ist die Tier- und Pflanzenwelt. Und das darf man nicht umlegen. Ja? Also, weil wenn wir das machen, schaut es wirklich ziemlich arg aus mit uns. Das wollen wir aber gar nicht. Ja? Dazu sind wir Menschen geworden, hoffentlich. Jedenfalls, was ich noch sagen würde, das wirklich Schöne, das ist so wie mir ist manchmal vorgekommen wie bei einem Wimmelbuch. Ja? Sagt euch der Begriff Wimmelbuch was? Ja. Weil da tauchen dauernd neue Figuren auch noch auf. Ne? Mir ist aufgefallen, da gibt es dann die Japanerinnen. Ne? Die haben ist ein ganz eigener Erzählstrang. Oder dann gibt es den Planer da, Adolf Heinrich, den Planer, der alle Zeiten umstellt, ja? Wo was abfährt, wo was ankommt, damit alle Anschlüsse passen oder so. Die haben völlig unorthodoxe Schlusszeiten oder Beginnzeiten, also die offenbar in dieser Region dann gehen oder so in diesem Dorf gehen. Und es gibt, also eben, dann gibt es den Kommunikationsdesigner, dann gibt es also diese Selbsterfahrungswelt, dann spielen die ja selber auch Rollenspiele mit dem Zelt da, sozusagen um ihr Sexualleben aufzufrischen, der Liebhaber mit der Liebhaberin oder die Liebhaberin mit dem Liebhaber. Also es gibt ganz viele Figuren und Rollen, die auch wechseln, und das macht das Buch, hält das Buch sozusagen auch über die Hälfte lebendig, weil natürlich kennt man die Verfahrensweisen schon und auch die Suffisanz des Buches mittlerweile, aber zum Beispiel, ich habe mich dann schon gefragt, taucht jetzt der Ex-Liebhaber der Mutter auf? Er taucht nicht auf, er bleibt verschwunden. Er taucht ja nur auf, indem sie ihm schreibt. Ne? Sie schickt ihm die Kornblume, glaube ich, irgendwie, und eine mysteriöse Botschaft. Ja? Also vielleicht kommt er dann trotzdem, das weiß ich nicht, aber Tatsache ist sozusagen, ihr Wille ist es nicht. Ja? Sie kriegt so eine, keine Ahnung, ich vergesse das ja immer, ich kenne mich nicht aus in der Botanik, so eine blau blühende Kugelblume, und auch mit einer Botschaft, wo sie selber halt, und sie kommuniziert das so zurück. Also die Figuren werden eingeführt, bleiben, vielleicht bleiben sie offen, vielleicht kommen sie, vielleicht habe ich das überlesen oder nicht so richtig gesehen, weil manche Dinge werden auch nicht ausgeführt. Also einige Dinge werden sehr ausgeführt, aber dass der Mann vielleicht bei der Heilerin sich anders entspannt haben könnte, wird ja nicht ausgeführt. Es wird ja nur so, er war dann entspannt, nicht? Also das ist auch der Reiz, ne? Dass manches wird sehr direkt angeschrieben und manches bleibt dann sozusagen unausgesprochen. Das heißt, ich darf dann selber mir als Leser denken, da war halt vielleicht was anderes auch noch.
Ja, also ein kurzes Schlussstatement.
Genau, nur kurz. Also für mich ist das auch Teil, eben genau, manches wird angesprochen, manches nicht, ist das so ein Teil von der, ich würde fast sagen, Ästhetik der Freiheit, ne, die eigentlich, oder von der freien Ästhetik, die sich eben das Recht rausnimmt, ich will halt die Geschichte erzählen und dann folge ich eine Zeit lang so ein bisschen einem soziologischen Muster, versuche das so rauszukriegen, dann komme ich da nicht weiter, dann habe ich einen anderen Einfall, dann geht es eher individuell weiter, dann plötzlich erzähle ich, wie man kompostiert, wie die verschiedenen Schichten des Komposts sind, darauf kommt man wieder zur Gesellschaft und so. Also ich finde natürlich, wenn man sozusagen ein Buch über die Natur lesen will, dann sollte man dieses Buch in dem Sinne nicht lesen, nur die Natur, ne, sozusagen, sondern das lebt ja davon, dass der Mensch sich in Beziehung mit dieser Natur setzt, natürlich viel aus dieser Natur rausnimmt, um sich sozusagen selbst zu finden irgendwie, aber er tut es eben auf so eine lässige, lustige, interessante Weise, sozusagen, dass es nicht dieses ja, was halt eben auch die früheren Naturaussteiger, Kolonien, Gesellschaftsfindungssachen oft hatten, etwas Verkrampftes, sozusagen, ja, wir haben jetzt die Wahrheit, ne, sozusagen, die Wahrheit, die die alten Aussteiger gesucht haben, an die glaubt heute kaum jemand mehr, ne, sozusagen, also diese Aussteiger, die wir noch manchmal in unseren Köpfen haben, die gibt es eigentlich nicht mehr, sondern, oder manchmal vielleicht doch, es gibt die eine, die sucht eben, die will jetzt Permakultur machen, ne, sozusagen, und die hat ein klares Projekt, so soll es sein und so, und die Erzählerin setzt sich richtig von ihr ab und sagt, nee, die wusste schon immer, was sie da wollte, ich wusste es eigentlich nicht. Und so ist es eigentlich so, dass sie da rausgeht, mal guckt und eben aber nicht über die Köpfe der Leute, die da vorher gewohnt haben, zum Teil noch wohnen. Man muss sich auch vorstellen, die Dörfer sind zum Teil halb entvölkert oder mehr, ne? Sozusagen, da ist auch nichts, ne? Sozusagen, also da hat man mal eine Ruine, eine Halbruine und dann fängt man halt wieder was an. Und einfach durch die nicht besserwisserische Art, sondern eher sozusagen eben diese sich selbst ins Naive setzende Art, kriegt es so einen ganz anderen Dreh als eben so dieses, ja, was man eben so noch Aussteiger in den 60er Jahren vielleicht hatten oder so. Also die viel mehr so, wir wollen jetzt da gegen die bestehende Gesellschaft und so weiter, weil man weiß ja heute schon auch, man bleibt auch immer Teil dieser Gesellschaft, die einen umgibt. Ne? Sozusagen, es sind immer so, eben so, das berühmte Wort heißt so Bricolage, so Bastelexistenzen sozusagen. Man nimmt einen Teil von da, einen Teil von da und so ergibt sich langsam was und vielleicht ist es ja auch was, aber was kann man am Ende vielleicht selber nicht sagen.
Darf ich noch eine einzige Frage in die Autorin stellen? Ja, ich hätte gern das Titelbild erklärt.
Ich wollte
erklärt.
Ja schon manchmal anfangen zu sprechen, aber ich, darf ich ja gar nicht.
Naja, darf, wir dürfen, tut man immer, aber, das ist also, aber ich hätte gern das Titelbild erklärt. Was sehe ich da? Ich weiß schon, was ich sehe, aber...
Ach so, ja, aber ich schaue es mir auch mal an, ja. Ich wollte ja noch sagen, weil so viel gesprochen wurde und das ist ja auch schon so viel erkannt, weil das ist ja selber ein gewisser Komposthaufen, der Roman. Deswegen ist manches auch, je nachdem, wie man in den Kompost reinsticht und den wendet, kommt es natürlich so. Ich schaue mir mal das Titelblatt an. Da sehe ich eine Frau, die vielleicht die Autorin ist sie ja nicht. Das ist eher die Erzählerin, würde ich sagen, wenn dann. Die schaut hinter so einem Stein hervor, hat keinen, oben ohne, da unten wird einem Mann, der schon hochrot ist, ein Herz von einem Wolf rausgebissen. Ja, ich habe da eher intuitiv tatsächlich auch reagiert auf das, weil es wird ja gesagt, zwischen diesem lustigen Kobold und dass ich jetzt so schwere Sachen rausgesucht hätte, das ist ja das Problem von dem lustigen Kobold oft, dass er so mit lustig und tief und so weiter, genau. Damit wollte ich was verraten, was ich selber nicht ausdrücken kann mit dem Titelbild. Okay, vielen Dank. Es war sehr schön, aber auch sehr
spannend. Es ist hier zur Sprache gekommen, vielleicht, das, was Sie ausdrücken wollten, oder zumindest in Ansätzen.
Genau, es wurde angesprochen, habe ich schon das Gefühl gehabt. Mhm. Es war jetzt ganz gut und auch therapeutisch gesehen, durchaus mit so einer großen Therapeutenrunde.
Also Sie sehen, wie viele Funktionen der Franz-Tumler-Literaturpreis erfüllen kann. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Machen wir 5 Minuten Pause und dann kann man die Lesung von Nico Stolzberg. Danke vielmals.